ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Erhard Bühler, der frühere NATO-General, ist natürlich auch wieder mit dabei. Mit ihm reden wir seit 2 Jahren über den militärischen Stand der Dinge in diesem Krieg, auch über Hintergründe und Folgen. Er ist auch heute wieder aus Hamburg zugeschaltet, nach einem sicher wieder anstrengenden Ausbildungstag an der Führungsakademie der Bundeswehr. Tag, Herr Bühler, Tag nach Hamburg.
Ja, Tag, Herr Deisinger, Tag nach Leipzig.
Was haben wir heute auf dem Zettel? Die aktuelle Lage, soweit uns das möglich ist. Dann schauen wir mal auf die Frage, ob der Krieg schon hätte kurz nach seinem Ausbruch beendet werden können. Es wird ja hier immer auf ein Abkommen verwiesen, auf das sich beide Seiten angeblich schon sehr weitgehend geeinigt hatten. Das Wall Street Journal hat dieses Papier offenbar einsehen können und bringt vielleicht ein bisschen mehr Licht in eine aufgeheizte Debatte. Und wir beantworten auch immer wieder Hörerfragen. Aufzeichnungszeit, auch heute, das wissen Sie schon, etwas ungewöhnlich. Wir haben es Montag, den 11. März 2024, kurz nach 19 Uhr. Veröffentlichung des Podcasts dann einen Tag später am Dienstag, 12. März. Und zu hören sind wir wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir starten heute mit einem Blick auf die aktuelle Lage. Natürlich können natürlich nur die Dinge berücksichtigen, die sich bis heute Abend ereignet haben. Und wir schauen auf ein paar Meldungen der vergangenen Tage. Die New York Times war es, glaube ich, die davon geschrieben hat, dass der Angriffsdruck der Russen bei Avdiivka nachgelassen habe. Ist es, wenn Sie mal Ihre anderen Quellen hinzuziehen, tatsächlich an dem?
Ja, das hat tatsächlich die New York Times geschrieben, Ende vergangener Woche. Es ist dann von einigen, auch deutschen Medien, am Wochenende übernommen worden und ging hier eigentlich breit durch die Berichterstattung. Quelle ist wohl einer der Sprecher der für die Gegend zuständigen Ukrainer, also des ukrainischen Hauptquartiers dort. Das sind aber taktische Angaben, die sich am nächsten Tag schon wieder ändern können, also wenn es tatsächlich so war. Dazu ist die Dynamik in den Gefechten an der Frontlinie zu groß und das verursacht Überschriften, Schlagzeilen, aber in der Wahrheit ist die Dynamik des Kriegsgeschehens schon wieder weitergeschritten. Also muss man vorsichtig sein.
Also es kann gut sein, dass das nur eine kurze Phase relative Ruhe ist und das ändert sich auch an der aktuellen Grundkonstellation nichts.
Nein, der ukrainische Generalstab sprach am Sonntagabend von 53 Gefechten an der Front. Die Russen greifen an der Front von Kupjansk bis Cherson, also auf dem gesamten Verlauf, weiter an. Allerdings in unterschiedlicher Intensität. Schwerpunkt liegt weiterhin im Zentralteil der Front, also in der Mitte im Bereich der Region Donetsk. Westlich von Bachmut gibt es intensive Kämpfe um die Kleinstadt Iwanivske, die teilweise bereits von den Russen eingenommen worden ist. Es gibt also dort kleinere Geländegewinne, ebenso wie westlich von Avdiivka und Marinka, gerade westlich von Donetsk. In ihrem Schwerpunkt haben die Russen mehr Truppen konzentriert als in anderen Frontabschnitten. Deshalb ist die Lage im Norden, aber auch in der Südukraine etwas anders. Hier kann die Ukraine die Frontlinie halten. Hier gibt es keine Geländegewinne für die Russen. Das trifft insbesondere zu auf den Abschnitt von Kupjansk bis Kremina, also im Nordtal, ebenso wie in der Südukraine von Donetsk bis etwa zum Dnipro.
Die Ukrainer, die haben davon gesprochen, dass sie ihre Brückenköpfe bei Cherson, also auf der linken, der russisch besetzten Seite des Dnieper, haben ausbauen können. Auch hier ist es bestimmt schwer verifizierbar, ob das tatsächlich so ist oder ob solche Meldungen dann anderen Zwecken dienen.
Ja, ich lese auch die Meldungen ein bisschen anders. Also die Russen beschießen die Ukrainer in diesen Tagen mit Artillerie und setzen Kampfdrohnen auf ihre Stellungen ein. Auf Kampftruppen am Boden verzichten sie zurzeit. Das nutzen die Ukrainer zu einzelnen kleineren Gegenstößen mit kleineren marginalen Geländegewinnen. Damit halten sie die Brückenköpfe, aber das würde ich nicht Ausbau der Brückenköpfe nennen.
Und wenn es denn so wäre, also dass man da wirklich was verstärkt hätte, dass man diese Brückenköpfe wirklich festigt, wie von den Ukrainern gemeldet, dann würde das ja auch an der gerade schon beschriebenen aktuellen Grundkonstellation sicherlich nichts ändern.
Nein, sicherlich. Die Ukraine leiden entlang der Front nach wie vor unter Mangel an Artilleriemunition. Zusätzlich setzen die Russen nun vermehrt Kampfflugzeuge mit Gleitbomben wieder ein, und zwar mit Bomben von einem Gewicht von 1500 Kilogramm. Vormals waren es 500 Kilogramm, also die dreifache Sprengkraft, die sie 70 bis 80 Kilometer schon vor dem Ziel ausklinken können und sich damit der Bedrohung durch die Luftverteidigung der Ukrainer entziehen.
Gibt es wichtige Neuigkeiten von See zu vermelden?
Ja, eigentlich nur, dass seit der Versenkung der Sergei Kotow kein Schiff der russischen Schwarzmeerflotte mehr in See beobachtet worden ist. Dazu passt auch die Beobachtung des britischen Geheimdienstes, dass seit Öffnung der Seewege zu den Häfen der Ukraine über 1000 Schiffe diese von und zu den Häfen der Ukraine genutzt haben. Das Aufbrechen der Blockade, das bereits im August, September stattgefunden hat, scheint also nachhaltige Wirkung zu haben. Dazu passt drittens die Meldung, dass der Oberkommandierende der russischen Marine, Admiral Nikolai Jewmenow, entlassen worden ist. Das sagen russische Medien. Der Befehlshaber der Nordflotte, also die im Nordmeer mit Hauptquartier in Murmansk stationiert ist, habe den Oberbefehl übernommen. Jetzt, nachdem vor einigen Tagen schon berichtet wurde, dass auch der Befehlshaber der Schwarzmeerflotte abgelöst worden ist, hat es nun die Spitze der russischen Marine getroffen.
Aber der Kreml selbst bzw. das Verteidigungsministerium, die äußern sich ja wohl so, dass sie sich nicht äußern und sagen dazu gar nichts. Habe ich zumindest vorhin so gelesen. Was hat sich bei den Luftoperationen beider Seiten getan? Vielleicht fangen wir mal mit denen der Russen an. Die scheinen ja aktuell immer noch vermehrt Drohnen statt Raketen einzusetzen, obgleich natürlich auch hier und da Raketen dabei sind.
Ja, das ist gleichbleibend über die vergangenen Wochen, seit Anfang Februar. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Zum Beispiel jetzt am Wochenende 39 Drohnen, 35 abgewehrt, zusätzlich 4 Raketen vom Typ S-300. Gleichbleibend ist auch in letzter Zeit die Zielregion von Odessa im Süden bis Kharkiv im Norden, ebenso die Startplätze auf der Krim und im Bereich der Region Krasnodar. Der Zweck ist, so wie ich das sehe, neben Angst und Schrecken in der Zivilbevölkerung, offenbar die Luftverteidigung der Ukrainer zu zwingen, ihre Mittel einzusetzen, sie dabei auch hinsichtlich der Dislozierung aufzuklären und ihre Munitionsvorräte abzunutzen, um auf der anderen Seite eigene Raketen und Marschflugkörper für einen größeren Luftschlag, der zu erwarten ist, früher oder später aufzusparen. Wenn man auf die ukrainische Seite schaut, hier gibt es eine ganze Reihe von Luftangriffen mit Langstreckendrohnen, die also teilweise über 1000 Kilometer geflogen sind, um Ziele zu treffen. Rostov am Don, das ist nicht ganz so weit, Wologda, Kursk, St. Petersburg, und das ist über 1000 Kilometer. Ziele sind hier Industrieanlagen, aber auch Öldepots, so wie in Kursk beispielsweise. Öldepots haben ja schon seit Wochen eine Rolle gespielt, weil sie leicht anzugreifen sind mit dieser verhältnismäßig kleinen Sprengkraft dieser Drohnen, können da ganze Ölbehälter in Flammen gesetzt werden. Und das zeigt jetzt auch Wirkung, was Gegenmaßnahmen der Russen angeht. Sie haben jetzt eine 6-monatige Sperre für den Export von Ölprodukten verhängt, um die Preise, die ansteigen in Russland, um die niedrig zu halten, also die Treibstoffpreise. Diese Information kommt ebenfalls vom britischen Geheimdienst.
Dann heute auch mal noch die Frage, ob es aus Ihrer Sicht jetzt noch militärische Dinge und Entwicklungen gibt, die eben aus Ihrer Sicht unbedingt erwähnt werden sollten, bevor ich mal noch zu ein, zwei Meldungen aus den letzten Tagen komme.
Also ich habe zwei Meldungen, die ich gerne ansprechen will. Das eine ist die mutmaßliche Zerstörung eines Patriot-Abschussfahrzeugs oder vielleicht zwei. Das ist die eine Meldung. Und die zweite ist, was heute Morgen schon in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand und das ich im Zug gelesen habe, Ringtausch Taurus nach Großbritannien. Storm Shadows in die Ukraine, das ist ja von Außenminister Cameron vorgeschlagen worden, ging auch gestern durchs Fernsehen. Also zum ersten Punkt, es ist Tatsache und da gibt es auch Bilder dazu, dass hier ein Ziel getroffen worden ist. Es ist aber nicht klar erkennbar, welches Ziel. Der russische Generalstab spricht von einem S-300 Flugabwehrsystem der Ukraine, das von einer Iskander-Rakete, einer Kurzstreckenrakete der Russen, zerstört worden sein soll. Dann tauchten aber plötzlich Bilder von einem zerstörten MAN-Lastkraftwagen auf. Die werden genutzt von den Patriot-Soldaten der Ukraine. Die haben sie aus Deutschland geliefert bekommen und die tragen auch so ein Abschussgestell für die Patriot, sind auch als Munitionsfahrzeuge eingesetzt. Militärblogger auf der russischen Seite sprechen von einem oder zwei Patriot-Fahrzeugen, die dort zerstört worden sind. Aber der Generalstab der Russen hat die Meldung noch nicht zurückgezogen oder korrigiert. Ich denke mal, sie hätten das sicher getan, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, weil die Patriot eben eine symbolhafte Wirkung hat, als westliches, sehr effizientes und effektives Waffensystem. Der zweite Punkt, Ringtausch, Taurus nach Großbritannien, Storm Shadow in die Ukraine. Das hat ja schon mal eine Rolle gespielt vor einigen Wochen. Da ging es in Hintergrundgesprächen darum, da ist die Information weitergegeben worden hier in Deutschland. Jetzt bringt es der Außenminister auch selbst hoch. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll, Herr Deisinger. Es könnte eine Spitze gegen Deutschland sein. Ihr könnt es nicht. Wir machen es möglich. So nach dieser Überschrift vielleicht etwas überspitzt gesagt. Ich weiß aber auch nicht, ob das gut durchdacht ist. Denn die Briten haben zurzeit kein Flugzeug, das den Taurus tragen und verschießen kann. Ihren Tornado haben sie bereits ausgemustert. Auf dem Eurofighter geht es noch nicht, maximal mittelfristig, aber auch nur dann, wenn sich die Royal Air Force dazu entschließt, viel mehr Risiko für die Stabilität ihrer Eurofighter in Kauf zu nehmen. Unsere Luftwaffe hat ja die Trageversuche schon vor einiger Zeit mindestens vorläufig eingestellt, aus Sorge um die Flugzeuge. Und darüber hinaus wird es sehr viel Geld kosten, die Integration des Taurus dann tatsächlich sicherzustellen, selbst wenn sie das Risiko eingeht. Also die Luftwaffe, und das ist der dritte Punkt, die hat noch Flugzeuge, den Tornado, der noch einige Jahre fliegen wird. Und das ist die Waffe des Tornado. Der Taurus ist auf der anderen Seite die Schwerpunktwaffe der Luftwaffe. Ob da Bereitschaft zur Abgabe besteht, das halte ich noch nicht für gegeben. Auch mit Blick auf die geleakte Telefonkonferenz, in dem der Inspekteur sagte, also 50, ja, vielleicht 100, aber dann ist Ende. Also zusammengefasst würde ich angesichts der offenen Fragen noch nicht von einer guten Idee sprechen.
Okay, dann jetzt zu den Meldungen. Zunächst mal was Technisches, Herr Bühler, zu Drohnen. Es gab eine Meldung, dass die Russen offenbar mit kabelgebundenen Drohnen experimentieren. Kabelgebundenen Kamikaze-Drohnen. Man hatte offenbar eine gefunden, auf der eine Kabelspule montiert war und die Beschriftung dort, die soll nahelegen, dass da 10 Kilometer dünnes Glasfaserkabel drauf gewesen sein könnten. Zunächst mal, kabelgebundene Drohnen gibt es ja schon länger. Bei den Bekannten ist das Kabel aber sicher viel kürzer und es ist natürlich auch ein bisschen dicker. Ja.
Also diese Drohnen, die kabelgebunden sind, die empfangen die Steuersignale nicht über Funk wie andere, auch wie die herkömmlichen, die handelsüblichen Drohnen, sondern eben über Kabel oder besser gesagt über Draht. Also mir war das noch nicht bekannt. Sie machen mich da als Erster jetzt darauf aufmerksam. Aber ich kenne kabelgebundene oder drahtgebundene Panzerabwehrraketen schon sehr lange, auch bei der Bundeswehr. Sie werden von Panzern, von Hubschraubern oder auch von einem Infanteristen, von einem Abschussgestell verschossen. Bei den kabelgebundenen Aufklärungsdrohnen, die jetzt von den Russen dort im Experimentierstadium ganz offensichtlich eingesetzt werden, dürfte die Bildqualität erheblich besser sein. Also die Live-Übertragung von Videos beispielsweise.
Und ich glaube, es macht Sinn, solche Drohnen, zumindest sagte ich ja, es gibt ja schon welche, die dann einzusetzen, wenn man, was heißt, derjenige, der die Drohne bedient, stationär ist und sich nicht laufend bewegen muss und wenn die Drohne auch relativ stationär ist, also um genau meinetwegen eine ganz bestimmte Fläche zu beobachten. Und Herr Bühler, wenn man aber mal auf diese Kabellänge guckt, bei den Panzerabwehrwaffen, von denen Sie gerade gesprochen haben, da kann ich das verstehen. Da geht es ja nur in eine Richtung. Aber bei dem Langkabel der Drohne, wenn die nicht stationär genutzt wird an einem Fleck, dann besteht doch die Gefahr, dass sie sich da im Fliegen im Kabel verheddert und dann abstürzt. Aber möglicherweise hat sie Vorteile, genau, die halt alle Experimente dann rechtfertigen.
Ja, die hat Vorteile. Neben der besseren Qualität, die zu erwarten ist, ist die Störbarkeit wesentlich weniger gegeben bei diesen kabelgebundenen. Also Störsignale, die die Steuersignale beeinträchtigen können bei einer funkgesteuerten Drohne oder eben auch die Bildqualität. Aber natürlich ist, und das sprechen Sie gerade an, im Gegenzug auch die Flexibilität eingeschränkt. Das ist ja keine Panzerabwehrrakete, die quasi wie ein Strich durch die Landschaft fliegt. Eine Drohne mit Funksignal kann uneingeschränkt über dem Gefechtsfeld kurven, bis sie ein Ziel entdeckt hat. Und wenn eine am Draht oder am Kabel hängt, ist es schon schwieriger. Und das Gleiche gilt auch für die Entfernung, denn die Drohne muss ja das Kabel oder den Draht auch mittragen.
Mal 100 Meter zu weit geflogen, schubst, dann ist das Kabel ab. Oh, ein Ende, natürlich ist es auch keine Sache, die es sicher.
Ja, oder es wird zu schwer. Es wird zu schwer. Die Drohne stürzt ab, ja.
Ich wollte sagen, am Ende ist es aber sicherlich auch keine Sache, die es nur bei den Russen geben wird. Die Ukrainer werden da sicher nachziehen, sich eine Technik zu entwickeln, derartige Drohnen des Gegners zu stören, wie Sie das angedeutet hatten. Das wird sicher eine längerwierige Sache sein.
Also das ist jetzt eine Nische, in der wohl beide experimentieren, um diese Bedrohung durch das elektromagnetische Spektrum, die Störsignale zu vermeiden. Für einzelne Einsätze kann das auch sinnvoll sein, auf kurze Entfernungen, auf klar bestimmte Ziele, aber die Zukunft liegt sicher bei Drohnen, auch bei Drohnen mit störresistenten Steuerungen per Funk.
So, und dann kommen wir mal zur zweiten Meldung, damit raus aus der Nische und zu einer Sache, die doch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, für ziemlich viel Aufregung. Der Papst, weil er in einem Interview den Ukrainern geraten hat, die weiße Fahne zu hissen. Die Presseabteilung des Vatikans, die sah sich genötigt, später nochmal erläutert, einzugreifen, zu betonen, dass halt mit weißer Fahne nicht gemeint sei, dass man kapitulieren solle, Verhandlungen seien gemeint. Wörtlich hatte Papst Franziskus gesagt, wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben zu verhandeln. Schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird. Herr Bühler, was meinen Sie zu diesen Ansichten des Papstes?
Also da haben sich jetzt schon so viele geäußert, bis hin zu der Aussage, dass man sich schämt, Katholik zu sein, genauer Katholikin zu sein.
Das war Frau Stark-Zimmermann, die Sie jetzt meinen, ne?
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber jetzt muss ich sagen, ja, fällt es mir wieder ein. Aber so weit möchte ich als Katholik nicht gehen. Die Ukrainer haben jedes Recht zur Selbstverteidigung, ethisch, moralisch, völkerrechtlich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Natürlich muss man auch sehen, dass durch die Selbstverteidigung nicht mehr Schaden angerichtet wird als durch den Aggressor. Aber solange die Ukraine selbstbestimmt darüber entscheiden kann, dass sie sich besser wehren muss als unter dem Besatzungsjoch des Aggressors, unter Aufgabe ihrer Souveränität, ihrer Freiheit zu leben, Solange sollte man sie nicht zur Kapitulation auffordern und wir sollten sie vor allen Dingen nicht im Stich lassen.
Sie selbst sind ja bei der katholischen Friedensstiftung Hamburg engagiert, im Beirat, glaube ich. Könnt ihr mir vorstellen, dass das dort dann auch für einige Diskussionen sorgen wird?
Also ich kann jetzt nicht für die Stiftung sprechen, aber das ist sicher ein Thema, das uns in den nächsten Tagen auch beschäftigen wird. Es gibt nämlich viele Katholiken, die das so sehen wie Sie und ich.
Aber das darf ich mal fragen, ich bin ja kein Katholik, man gerät doch bei solchen Dingen jetzt nicht unbedingt in Zwiespalt, ne? Also weil der Papst zwar sagen kann, wo es in Glaubensfragen, in Kirchenfragen lang geht. Und selbst da gibt es ja auch in der katholischen Kirche teils heftige Diskussionen. Aber bei solchen weltlichen Dingen, dann ist denn der Papst dann doch auch nur eine Stimme unter vielen.
Naja, weltlichen Dingen. Er hat allemal eine Stimme von Gewicht, wenn es um so existenzielle Fragen von Krieg und Frieden geht. Also umso enttäuschender ist es natürlich dann auch für viele, wenn er so wahrgenommen wird, als dass er dem Opfer Ratschläge gibt und den Aggressor nicht mit deutlichen Worten sagt, dass ein solcher Krieg auch aus christlich-religiösen Gründen nicht akzeptabel ist.
Und ich will mal noch kurz eine Sache anmerken. In einem Artikel zu diesem Thema, da stand ein Satz, den ich auch mal kurz zitieren möchte. Dieser Satz, ich habe mal nachgeschaut, der stammt ursprünglich aus einer Meldung von dpa. Zitat, schon frühere Papstäußerungen weckten bei den Ukrainern das Gefühl, dass Franziskus mehr Verständnis für Russland aufbringt als für ihr angegriffenes Land. Zitat Ende. Mehr Verständnis für Russland. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wie man aus den besprochenen Papstäußerungen herauslesen könnte. Ich könnte verstehen, wenn jemand sagt, ja, na, der spinnt doch, das ist die völlig falsche Antwort, die wir Putin geben müssen. Aber dass der Papst Verständnis für Russland hat, das kann ich mir nicht so recht ausmalen.
Ja, ich glaube, Verständnis ist auch das falsche Wort. Er hat aber den Angriffskrieg Russlands, die Kriegsverbrechen, die in diesem Krieg bisher begangen wurden, die Rolle des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill nach meiner Kenntnis nie verurteilt. Noch hat er den Aggressor zum sofortigen Einstellen seines Angriffskriegs aufgefordert. Und nachdem das bisher nicht stattgefunden hat, kann man die Verbitterung der Ukraine verstehen, die man auch dort in den Zeitungen nachlesen kann, dass sie als Opfer jetzt die weiße Flagge hissen sollen. Die weiße Flagge, das international anerkannte Zeichen für die Aufgabe, die Kapitulation. Das kann ich gut verstehen.
Und dann will ich mal noch mit einer Sache anschließen, die auch ein bisschen zu unserem Selbstverständnis hier im Podcast gehört. Am Sonntag haben wir eine Mail aus der Schweiz bekommen, aus Zürich, von Stefan Weinmann. Vielen Dank, Herr Weinmann. Er hat Fragen zur möglichen russischen Unterwanderung Deutschlands. Da können wir auch gleich drauf eingehen. Aber er macht sich auch Sorgen in dieser Hinsicht, was die Diskussion in diesem Podcast betrifft. Er schreibt zum Beispiel, ich zitiere, immer wieder werden Sie im Podcast, er meint Sie, Herr Bühler, Sie im Podcast mit den Aussagen solcher Figuren konfrontiert, die verdächtig argumentieren, so zuletzt wieder mit Michael von der Schulenburg, aber auch immer wieder mit Wagenknecht oder den Generälen AD Kujat und Fahrt. Zitat Ende. Und auch wenn er, also wie Herr Weinmann schreibt, den Genannten nicht unterstellt, russische Assets zu sein, sieht er am Ende doch die Gefahr, und jetzt zitiere ich wieder wörtlich, dass auch faule Eier unter den Meinungsmachern ihre staatszersetzende Arbeit im Auftrag einer feindlichen Macht verbreitet, kommentiert und damit legitimiert bekommen und der Podcast missbraucht wird. Zitat Ende. Vielleicht dazu mal ein paar Sätze. Es geht ja bei solchen Diskussionen im Wesentlichen um Meinungen. Und dass die Genannten ihre Meinung haben, das ist natürlich völlig legitim. Genauso wie Ihre Anmerkungen und Fragen, lieber Herr Weinmann, völlig legitim sind. Diese Meinungen, die Sie wahrscheinlich mindestens ärgern, die kann man nun richtig finden oder auch völlig falsch. Man kann sie klug finden, man kann sie auch für ziemlich dumm halten. Aber sie sind legitim. Was sollen wir denn machen? Also sollen wir sie verschweigen? Ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen sensibel, wenn es darum geht, Meinungen mit solchen Attributen wie staatszersetzend zu belegen und sie dann womöglich deswegen nicht zu Wort kommen zu lassen. Das hatten wir hier im Osten der Republik schon mal und ich bin so alt, dass ich mich auch noch gut erinnern kann. Da sind Leute im Gefängnis gewesen, nur weil sie in die Kategorie Staatsfeinde gesteckt wurden. Also Gott sei Dank können wir hier frei diskutieren und Herr Bühler, genau eine solche freie Gesellschaft haben Sie ja auch viele Jahre lang beschützt, verteidigt.
Also jetzt muss ich mal Sie schützen und verteidigen, Herr Deisinger. Ich meine, es gehört, Herr Weinmann, zum Konzept unserer Sendung, unseres Podcasts, das wir abgesprochen haben, dass wir auch strittige Auffassungen hier zur Diskussion stellen. Entweder, dass wir die Leute einladen, wenn sie denn kommen wollen, oder über ihre Artikel oder Bücher oder Ansichten hier auch informieren und dann auch, manchmal merken sie ja auch, nicht unbedingt mit einem gemeinsamen Ergebnis diskutieren. Also das ist durchaus so abgesprochen und dahinter stehe ich auch.
Und dann ist es ja auch so, dass vieles von den vielleicht strittigen Dingen, die ich zum Beispiel hier zitiere, nicht von ungefähr kommt. Also das sind ja Ansichten, die durchaus verbreitet in der Gesellschaft sind und jetzt kann man sich überlegen, was besser ist. Soll jeder in seiner Bubble bleiben und seine Ansichten halt nur mit Gleichgesinnten diskutieren, sich dann echauffieren über irgendwas oder wollen wir versuchen, auch solche Bubbles ein bisschen durchlässiger zu machen, sage ich mal. Also wir können ja zumindest ein Angebot zum Diskutieren machen. Allerdings geht das nicht, wenn wir von vornherein bestimmte Meinungen unter den Tisch fallen lassen. Und daran haben Sie, Herr Bühler, so habe ich Sie jetzt auch verstanden, kein Interesse, ne?
Nein, ich habe da kein Interesse dran, weil es hilft ja auch, den eigenen Standort zu überprüfen und ihn gegebenenfalls zu korrigieren oder dass man auch bestärkt wird in seiner eigenen Auffassung.
Ja. Und nur mal ganz kurz als Beispiel noch, wir hatten in der letzten Folge die Ansichten von eben schon genannten Michael von der Schulenburg diskutiert. Der hat am Ende seines Artikels moniert, dass es keine diplomatischen Initiativen des Westens gebe. Und der Schulenburg steht mit dieser Auffassung nicht allein. Da. Wir haben kürzlich eine Mail von Volker Iffland aus Magdeburg bekommen. Den will ich auch mal kurz zitieren. Er schreibt, warum unternehmen wir als Westen so erstaunlich wenige diplomatische Aktivitäten, um Putin zu zwingen, den verbrecherischen Krieg in der Ukraine zu beenden? Alle haben nur die militärische Unterstützung im Fokus. Kann dieser Konflikt zwischen Russen und Ukrainern überhaupt jemals militärisch gelöst werden? Oder wollen wir die Beendigung des Krieges gar nicht ernsthaft? Zitat Ende erstmal. Und dann fragte er am Ende noch dazu, Zitat, darf man solche Gedanken im Podcast öffentlich äußern? Zitat Ende. Also, lieber Herr Iffland, man darf und man sollte für meine Begriffe auch nicht anfangen, schon fast eine Art Selbstzensur zu betreiben mit solchen Fragen, ob man etwas sagen darf oder nicht. Immerhin leben wir ja hier in Deutschland und nicht in Russland. Zum Inhalt der Frage von Herrn Iffland haben Sie, Herr Bühler, ja beim letzten Mal schon was gesagt. Ne? Vielleicht wollen Sie noch was ergänzen oder es ist alles gesagt zum Thema?
Naja, ich kann schon eingehen auf seine konkreten Fragen. Herr Iffland, also nach meiner Auffassung kann kein Konflikt nur militärisch gelöst werden. Letztlich müssen alle Konflikte politisch, diplomatisch gelöst werden. Militär kann dabei als Mittel der Politik mithelfen, durch Abschreckung, durch Abwehr einer Aggression. Aber selbst wenn die letztere erfolgreich ist, braucht es diplomatische Initiativen und übrigens auch Zeit, um den Frieden wiederherzustellen. Und das sieht man ja gerade auf dem Balkan, dass es so ist, nachdem wir jetzt mittlerweile schon mehr als 25 Jahre und zum Teil noch mehr in Bosnien-Herzegowina beispielsweise vorüber haben. Es ist richtig, dass es wenig öffentliche Äußerungen gibt, weil man nichts riskieren will, dass der Vorschlag, den man macht, gleich wieder zerredet wird. Es ist auch richtig, dass man das Opfer entscheiden lassen will, wann der richtige Moment gekommen ist, um sich auf Verhandlungen, auf einen Waffenstillstand einzulassen. Auch deshalb gibt es sicher große Zurückhaltung, öffentliche Diskussionen zu führen. Der Berliner Tagesspiegel hat am Wochenende einen langen Artikel gebracht über stille Diplomatie. Den kann man auch im Internet nachlesen, glaube ich. Es ist eine gute Zusammenstellung dessen, was eigentlich hinter den Kulissen geschieht, ohne dass es inhaltlich öffentlich auch wird. Also das geht los von den Verhandlungen im Jahr 2022, dann aber auch die sehr intensive Diplomatie, die seit dem G7-Treffen bei uns in Deutschland stattgefunden hat, bis in die jüngsten Tage, die diplomatischen Bemühungen weltweit mit den BRICS-Staaten und mit Afrika, der G7-Gipfel in Hiroshima, die Sicherheitsberater der sieben Nationen beauftragt hat, einen Prozess zu starten. Sie nennen das Kopenhagen-Prozess, weil die erste Sitzung in Kopenhagen stattgefunden hat. Es gab eine Konferenz in Jeddah. Es gibt jetzt Arbeitsgruppen von mehreren Staaten, die sich daran beteiligen. Also beispielsweise Energieversorgung nach dem Krieg. Dänemark und Polen hat den Lead. Vertriebene, Geflüchtete, Kanada hat den Lead, Umweltfragen, Deutschland, Bulgarien, Finnland. Es gab mehrfach Botschaftertreffen, es gab die große Sitzung in Malta, in Davos. Jetzt alles in Vorbereitung eines Gipfels, der in der Schweiz stattfinden soll im Mai auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Allerdings, jetzt habe ich alles aufgezählt, allerdings sind die Russen bisher nicht beteiligt, weil man von den Russen davon ausgeht, dass sie zurzeit überhaupt kein Interesse daran haben, sondern man will sich jetzt mit interessierten Staaten weltweit auf eine gemeinsame Lösung verständigen, um anschließend Russland auch dazu zu bitten. Also es tut sich eine ganze Menge, dass wir so nicht auf dem Schirm haben und im Einzelnen auch ein Stück weit nicht beachten wahrscheinlich, wenn da so einzelne Splitter in der Zeitung stehen.
Kleine Korrektur von meiner Seite, Herr Bühle, muss ich machen, weil Sie Herrn Iffland ja den Tagesspiegel mit diesem Artikel empfohlen haben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mich erinnert habe, dass ich auch Schwierigkeiten hatte, ranzukommen. Ich musste es erst hier in der Redaktion besorgen. Da steht hinter der Bezahlschranke. Also zumindest muss man erstmal ein Testabo für zwar erstmal 0 Euro, glaube ich, abschließen für 30 Tage. Erst dann kann man den Artikel abrufen, wie das aber für so vielen ist. Und damit wissen wir auch, welche Tageszeitungen Sie in Berlin offenbar auch sehr aufmerksam lesen. Also weil Sie wahrscheinlich abonniert haben, Herr Bühler, oder?
Ja, genau. Aber in der Regel wird ein paar Tage später wird es offene Artikel eingestellt.
Ja. Na also, ein paar Tagen vielleicht nochmal gucken, Herr Iffland. Jetzt wollen wir aber noch, das, wie ich es vorhin angedeutet hatte, wenigstens mal kurz auf die eigentlichen Fragen von Stefan Weinmann aus Zürich eingehen. Ich lese mal kurz vor. Zitat also, wie schätzen Sie den Grad der Unterwanderung Deutschlands bis in höchste Positionen ein? Halten Sie es für denkbar, dass Kanzlerberater, Parlamentarier, oberste Militärs und Geheimdienstler durch Russland kompromittiert sind? Wie würde sich der BND bei Aufdeckung verhalten, also groß rausbringen und verhaften oder verdeckt operieren und observieren? Letzte Frage, tut Deutschland genug in der Gegenspionage, um solche Netzwerke aufzudecken? Zitat Ende.
Also zunächst eine kleine Korrektur, wenn Sie erlauben. Also der BND ist unser Auslandsnachrichtendienst. Der hat im Innen hat er keine Befugnisse, hier irgendjemanden zu observieren oder groß rauszubringen, verhaften sowieso nicht. Aber zur Frage selbst, es wäre naiv zu glauben, dass es niemanden gibt, der nicht durch russische oder andere Geheimdienste bezahlt wird. Das wird ja gerade jetzt in diesen Tagen sehr deutlich, manchmal, weil gegen den BND oder den früheren BND-Mitarbeiter verhandelt wird unter dem Vorwurf, mutmaßlich für die Russen spioniert zu haben. Das hat es in der Geschichte unseres Landes immer wieder gegeben, aber ich meine, das sind Einzelfälle. Denkbar ist natürlich alles, aber da will ich nicht spekulieren. Ich glaube, das sind tatsächlich Einzelfälle. Tun wir aber genügend für die Gegenspionage? Da ist der Sachverhalt etwas anders. Da betreten wir jetzt geheimes Gelände, aber da gibt es so viele Artikel über dieses Thema. Da braucht man eigentlich nur die Medienberichte zu zitieren, die über einen fast vollständigen Abbau der Gegenspionage bei den Nachrichtendiensten sprechen. Von politisch gewollten Einschränkungen ganz allgemein bei den Diensten, insbesondere auch bei der Kommunikationsüberwachung. Also hier ist die Zeitenwende ganz offensichtlich noch nicht ganz angekommen.
Und dann geht es ja auch nicht nur um Gegenspionage, was der Westen betreibt, sondern sicherlich auch um Spionage an sich, ne? Gibt es ja auch.
Ja, sicher, aber die Frage wäre nach der Gegenspionage, ja. Aber Spionage, natürlich. Natürlich überwacht der Dienst auch Auslandskommunikation und versucht, möglichst viele Informationen zu gewinnen, zu beschaffen, um sich ein genaues Lagebild zu machen, zum Beispiel in der Ukraine.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu einer Sache, die hätte auch gut an die Bemerkung vorhin mit den Bubbles gepasst, und zwar zu den sich selbst einschränkenden Sichtweisen auf Dinge. Es wird ja viel diskutiert über ein Abkommen, ein angebliches Abkommen, das Ukrainer und Russen kurz nach Kriegsbeginn schon so gut wie ausgehandelt hätten, das dann aber nicht weiter verfolgt wurde, weil sich die Ukrainer anders besonnen hätten. Da war viel zu lesen über die Rolle von Boris Johnson, dem damaligen britischen Premier, dass der verhindert hätte, dass es zu diesem Abkommen kommt, der Westen überhaupt. So, nun hat das Wall Street Journal offenbar Einsicht in dieses Dokument gehabt, 17 Seiten lang, und hat darüber geschrieben. Ich habe mich erstmal ein bisschen gewundert darüber, dass auf den Portalen, die den Westen jetzt immer wieder kritisiert haben, ob der Nichtverhandlungen, dass dazu eigentlich nichts oder nicht viel zu lesen war. Aber vielleicht erklärt sich das ja auch mit dem Inhalt des Dokuments, also mit dem Inhalt des vermeintlichen Abkommens. Sie haben diesen Artikel und auch noch mehr auch gelesen, Herr Bühler. Was entnehmen Sie denn daraus?
Also es ist eine sehr detailreiche, umfassende Schilderung der Abläufe der Verhandlungen, die ja kurz nach Kriegsbeginn noch im Februar 2022 über mehrere Monate geführt worden sind, zwischen einer ukrainischen Delegation und einer russischen Delegation, zunächst in Weißrussland, in Belarus und anschließend in der Türkei. Zweitens entnehme ich daraus, das deuten Sie schon an in Ihrer Anmoderation, dass die Aussagen manche einfach falsch sind. So als ob das da einen Friedensvertrag gegeben hätte, der auf dem Tisch lag und den man den nur noch unterschreiben müssen. Und dann kam Boris Johnson und dann kamen die Amerikaner und der Westen und überredeten die Ukraine, diesen Prozess sofort zu beenden. Das ist ja die Geschichte, die dahinter steckt und die einige erzählen. Und das wird in diesem Artikel aufgedeckt, eigentlich nicht so, dass es die wesentliche Schlagzeile ist dieses Artikels, aber das kann man aus den Fakten herauslesen, dass es so ist. Und schließlich inhaltlich, wenn jetzt das eine war die Beschreibung des Artikels, das andere der Prozess, und wenn ich jetzt in den Inhalt reinschaue, dann sage ich nur, das ist kein Friedensvertrag, das ist eine Unterwerfung Kiews unter den Willen von Putin gewesen.
Aber man hat ja bestimmte Punkte, ich sag mal, abgehakt und unterschrieben und bestimmte Punkte nicht unterschrieben. Und ganz kurz zu Boris Johnson, das hatten wir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon mal ganz kurz besprochen. Also der hat natürlich nicht bestimmt, also Ukrainer, ihr unterschreibt das nicht, sondern also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er mit weiß nicht, den Versprechungen, also wir unterstützen euch, solange ihr das braucht und so mit allem, was wir haben, dass er sozusagen mit dazu beigetragen hat, die Ukraine aus einer Position zu holen, in der sie möglicherweise auch so einen Vertrag vielleicht unterschrieben hätten. Was meinen Sie?
Also vorstellen können wir uns natürlich alle möglichen Dinge, aber wir wissen das nicht. Wir haben ein Dementi des ukrainischen Verhandlungsführers, der gesagt hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Einen solchen Ratschlag hätte Zelensky auch nicht gebraucht zu dem Zeitpunkt. Und Boris Johnson selbst hat auch gesagt, dass es das nicht gewesen ist. Also letztlich diese Detailfrage, das werden wir erst sehen, wenn irgendwann mal die Archive geöffnet sind. Aber ich halte es für nicht plausibel, dass dort Johnson aufgetreten ist und hat gesagt, also auf keinen Fall unterschreiben. Aber es ist schon richtig, wie Sie sagen, dass man auch Zuversicht hatte in die Zusagen, die jetzt von Johnson, aber auch von anderen so nach und nach gegeben worden sind. Hm. Noch nicht im Februar, noch nicht im März, aber in den Folgemonaten.
Er kann ja schlicht Mut gemacht haben. Also
Das kann ja durchaus sein. Jetzt mal zu dem Papierbilder, Herr Bühler. Man kann sich also schon fragen, ob das, was da gefordert und zum Teil ausgehandelt war, für die Ukraine sozusagen aus unserer Sicht mal überhaupt annehmbar war. Also ich nehme erstmal den Punkt der Truppenstärken heraus. Russland, also das Land, das die Ukraine überfallen hat, und jetzt mit, was wie viel sind es, 400.000, 500.000 Mann angeblich in der Ukraine steht, hat offenbar gefordert in diesem Papier, dass, oder für dieses Papier, dass die Ukraine ihre Streitkräfte auf 85.000 Mann beschränkt. 85.000 Soldaten für ein Land, das mehr als anderthalbmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Allein das scheint ja eher ein schlechter Witz zu sein, als dass es angemessen wäre, oder?
Also es ist in keiner Weise angemessen für so einen großen Staat wie die Ukraine. Aber erinnern wir uns an die politischen Ziele, über die Putin am 24. Februar 2022 gesprochen hat. Denazifizierung, was sich hinterher herausgestellt hat als Ablösung der Regierung. Demilitarisierung, hier sind wir bei der Demilitarisierung. Und drittens kein NATO-Staat. Also es passt zu diesem ganzen Muster der politischen Ziele. Sie sind nicht hundertprozentig erreichbar gewesen oder wären nicht hundertprozentig erreichbar gewesen. Ein kleiner Teil wäre noch übrig geblieben vom Militär. Aber in einem zweiten Schritt hätte man auch den abschaffen können.
Ja, und dazu kommt ja noch, was man den Ukrainern sozusagen als Bewaffnung zugestehen wollte von Seiten der Russen. Ungefähr 340 Panzer, 500 Artilleriegeschütze und keine westlichen Waffen, die es da schon gab. Die hätten also alle wieder abgezogen werden müssen. 340 Panzer, das ist ja quasi nur ein Bruchteil dessen, was die Russen verloren haben jetzt bislang in diesem Krieg.
Ja, das ist viel zu wenig. Das sind etwa die Zahlen, jedenfalls was die Panzer angeht, was auch die Bundeswehr hat. Allerdings ist die Bundeswehr fest in einem Bündnis eingebettet, das arbeitsteilig arbeitet. Und von da aus muss die Bundeswehr nicht übermäßig mehr Panzer haben. Wäre ganz gut, wenn es ein bisschen mehr als 320 wären. Aber da sehen Sie schon daran, dass das eigentlich das Papier, das da aufgeschrieben worden ist, dass das ein Diktatfrieden war, den man dort erreichen wollte.
Ja, und selbst das, was die Ukraine diesen Zahlen, den russischen Forderungen entgegengesetzt hat, das scheint mir jetzt auch natürlich angesichts des Krieges eher zu wenig, nämlich dass man knapp 250.000 Soldaten, 800 Panzer, 1.900 Artilleriegeschütze. Vielleicht deutet das auch ein bisschen darauf hin, dass die Ukrainer damals das Gefühl hatten, in einer, ich sag mal, sehr schlechten Verhandlungsposition zu sein.
Das kann sein. Ob die Zahl jetzt gut abgeleitet war, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, dass selbst mit einer solchen Zahl allein, ohne dass man in einem Bündnis ist, keinen potenziellen Aggressor abschrecken kann und schon gar nicht Russland. Das zeigt, dass die Ukraine selbst nach Kriegsbeginn durchaus bereit war, auf russische Forderungen einzugehen und denen entgegenzukommen.
Obwohl es auch offenbar nur Begrenzungen waren, die den Ukrainern auferlegt worden wären. Von Begrenzungen und Einschränkungen bei der russischen Armee habe ich da nichts gelesen.
Nein, natürlich nicht. Aber genau, man hätte ja auch über demilitarisierte Zonen nachdenken können, auf beiden Seiten der Grenze, über Rüstungskontrolle beispielsweise, so wie wir es hatten in Europa im KSE-Vertrag. Also nur so und so viel Panzer westlich des Ural, das war eine der Maßnahmen damals, über vertrauensbildende Maßnahmen, Anmeldung von Übungen und dergleichen mehr, aber das hat ja alles nicht stattgefunden.
Was die Territorien betrifft, über die ist ja auch gesprochen worden, die Krim wäre wohl mit diesem Vertrag dauerhaft verloren. Die anderen besetzten Gebiete sind da gar nicht behandelt worden. Die wären, wenn ich das recht verstanden habe, Thema für Verhandlungen gewesen zwischen Putin und Zelensky.
Also die Krim wäre verloren gewesen und ein Aufmarschraum für die Russen geblieben, um später weitergehende Ziele zu erreichen, den Besitz der Schwarzmeerküste zum Beispiel. Also all die Ziele, die Putin und sein Stellvertreter Medvedev erst später offenlegten und mehrfach schon darüber gesprochen haben.
Noch ein weiterer Punkt, Herr Bühler. Die Ukraine sollte laut diesem Vertrag ein neutraler Staat sein, sollte auf jeden Fall nicht in die NATO, aber hätte wohl in die EU gehen können.
damit hätte die Ukraine leben können oder eher nicht, für Ihre Begriffe?
Ja, das muss noch nicht mal ich jetzt bewerten. Das hat Zelensky ja während der Verhandlungen öffentlich angeboten. Also dass die Forderung, NATO-Mitglied zu werden, aus der Verfassung rausgenommen wird, was innenpolitisch nicht ohne Risiko war, denn es hätte ja eine Verfassungsänderung bedurft, das kann er ja nicht selbst zusagen. Offenbar waren die Verhandler aber autorisiert, dies in den Verhandlungen mitzutragen.
Sehr fragwürdig scheint mir, Herr Bühler, wie der Vertrag nach russischen Vorstellungen garantiert werden sollte von anderen Staaten, die da wären. USA, China, Großbritannien, Frankreich, Russland, sprich von den 5 Vetomächten im Weltsicherheitsrat. Allerdings sollte es offenbar auch ähnlich sein wie dort im Sicherheitsrat, nämlich dass sich diese 5 Mächte hätten irgendwie einigen müssen, wenn die Ukraine mal wieder angegriffen würde. Nun kann man ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass man da nie und nimmer eine Einigung erreicht hätte, wenn der Angreifer, der Aggressor, Russland gewesen wäre, also einer der Garantiestaaten.
Ja, so ist es. Also mir kam es so vor, das ist ein Rückfall auf das Budapester Memorandum aus den 90er Jahren, also die Übergabe der Atomwaffen und auf der anderen Seite Sicherheitsgarantien Russlands, der USA und Großbritanniens für die Ukraine. Die Garantien des Entwurfs des Verhandlungsergebnisses aus 2022 wären vor allem, wenn der künftige Aggressor aus diesem Kreis der Sicherheitsmächte kommt, und das ist ja klar, dass das nicht China ist oder nicht die USA sind, ähnlich wirkungslos geblieben wie auch das Budapester Memorandum.
Wenn wir jetzt mal abschließend versuchen zusammenzufassen, Herr Bühler, in dem Artikel, da wird der Direktor eines der britischen Thinktanks zitiert. Keir Giles heißt er, ist Direktor des Conflict Studies Research Center und der hat es so für meine Begriffe ziemlich auf den Punkt gebracht mit der Formulierung, ich zitiere, ein solches Friedensabkommen überlässt Russland die Gnade einer künftigen Wiederholung der Invasion. Ich denke mal, so ähnlich würden Sie, Herr Bühler, auch formulieren können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es war kein Abkommen aus meiner Sicht, das man unterschreiben konnte. Und während der Verhandlungen kamen ja auch nach Abzug der Russen aus dem Norden um Kiew die Gräueltaten von Butscha und anderen Orten ans Tageslicht. Die von Mariupol folgten später. Aber lassen Sie mich sagen, wenn Sie abschließend sagen, ich finde es schade, dass dieses Abkommen nicht in Gänze veröffentlicht wurde. Es soll ja auch deutschen Medien vorliegen. Vielleicht wird es ja auch noch offengelegt. Auf jeden Fall schon auch dieser nüchterne Bericht des Wall Street Journals bestätigt meine Auffassung, dass vieles, was über dieses Abkommen gesagt worden ist, nicht auf eine gründliche Faktenanalyse gebaut war.
Na, schauen wir mal, ob es veröffentlicht wird. Wenn, dann können wir uns dann ja, Herr Bühler, noch mal ein bisschen ausführlicher drüber beugen. Aber weil Sie Butscha angesprochen haben, das vielleicht zum Schluss. Es wird ja oft gesagt, Butscha hat dann alles verändert und dann habe man nicht weiter verhandelt. Butscha, die Stadt, in der russische Einheiten dann Massaker verübt haben, über 450 Menschen wurden dort getötet, 450 Zivilisten, zuvor teils gefoltert. Können Sie das Argument nachvollziehen, also dass man sagt, wir haben erst mit Butscha verstanden, was für einen Krieg die Russen führen und dass man sich deswegen auf ein solches Abkommen nicht einlassen könne?
Ja, es war ja nicht nur Butscha, sondern es war ja der Knebelvertrag insgesamt, den man nicht hätte unterschreiben dürfen, nur weil der sogenannte Bruderstaat einen angegriffen hat. Also Butscha kam noch obendrauf und nicht nur Butscha, sondern auch andere Orte, in denen es den Russen aufgrund des langsameren Abzugs noch gelungen ist, das zu vertuschen, was hinterher dann offenbar geworden ist in anderen Dörfern.
Muss ich trotzdem nochmal nachfragen, könnte man sich aber auch denken, gerade deshalb, also gerade weil es solche Massaker wie in Butscha gibt, muss man den Krieg so schnell wie möglich beenden, weil noch mehr und noch länger Krieg vielleicht auch noch mehr solche Massaker bedeutet.
Nein, also ich denke das eher nicht. Oder denken Sie wirklich, man braucht nur ein großes Kriegsverbrechen zu begehen und alle fügen sich dann in ihr Schicksal? Oder erlauben wir einem Atomstaat genau das zu tun? Da habe ich doch ganz große Fragezeichen.
Okay.
Dann sind wir gleich am Ende für heute. Ich will mal zum Schluss noch eine Hörerfrage reinnehmen, auch nochmal aus der Schweiz. Den Namen des Fragestellers, den sollen wir nicht nennen. Er blickt schon ein bisschen über diesen Krieg, wenn er denn hoffentlich irgendwann mal zu Ende ist, hinaus. Also ich lese vor. Die Thematik einer möglichen Nachkriegsordnung bei einem ukrainischen Sieg, in Klammern Rückeroberung aller Gebiete, wird aus meiner Sicht zu wenig diskutiert. Mit einem Sieg der Ukraine wären die aktuell umkämpften Gebiete in der Ostukraine und die Krim wieder unter ukrainischer Kontrolle. Die Bewohner dieser Gebiete haben in den letzten 3 Jahrzehnten, soweit ich informiert bin, mehrheitlich Kandidaten oder Parteien unterstützt, welche einen russlandfreundlichen Kurs verfolgen oder forderten bereits lange vor 2014 mehr Unabhängigkeit. Der Krieg dürfte diese Kräfte und Meinungen noch verstärkt haben. Zudem wird sich die Ukraine nach einem Sieg voraussichtlich noch enger an den Westen anbinden wollen, was bei diesen Bevölkerungsgruppen zu noch mehr Widerstand führen könnte. Es ist daher fraglich, ob die ukrainischen Truppen von der lokalen Bevölkerung als Befreier angesehen würden. Erstmal Zitat Ende. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, würde es auch für die Russen schwer sein, eine komplett besetzte Ukraine zu kontrollieren. Es würde ja dort sicher auch massiv Widerstand geben, Unruhen, vielleicht Anschläge und so weiter. Aber wir bleiben mal noch beim Szenario des Hörers aus der Schweiz. Der hat dann folgende Fragen. Und jetzt zitiere ich nochmal. Ist die ukrainische Armee stark genug und besitzt sie die nötigen Fähigkeiten, um neben der Sicherung der Grenze zu Russland ein Gebiet zu kontrollieren und zu halten, in dem große Teile der Bevölkerung, Zivilen, teilweise wohl auch gewaltsam Widerstand leisten werden oder anders gefragt, wird die angestrebte Rückeroberung aller Gebiete zum Frieden führen oder ist danach auf längere Sicht auch ohne Einflussnahme Russlands mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu rechnen? Zitat Ende.
Also zur Eingangsbemerkung, die Frage der Krim und der Separatistengebiete, also der Teile der Regionen Luhansk und Donetsk, kann tatsächlich aus meiner Auffassung nur in Friedensverhandlungen dauerhaft gelöst werden, also in echten Friedensverhandlungen. Und da können Referenden nach den Spielregeln der Vereinten Nationen eine Rolle spielen. Zur Frage der Rückeroberungen. Zum Frieden führt nur ein Weg, den beide Seiten wollen. Ein Krieg, der als eingefrorener Konflikt endet, wird zu erneuten Kampfhandlungen führen. Zunächst mit Partisanenaktivitäten und dann wieder mit einem heißen Konflikt. Weder ist die russische Armee stark genug, die Ukraine dauerhaft zu kontrollieren, da haben Sie vollkommen recht, Herr Deisinger, noch können die Separatistengebiete und die Krim dauerhaft durch die Ukraine kontrolliert werden. Dafür werden die Russen schon sorgen. Aber das alles ist zurzeit eine unnütze Diskussion. Denn nach meinem Gefühl ist Russland zurzeit in einer Lage, dass sie sich stark genug fühlen und die Ziele durchsetzen will. Russland hat aus meiner Sicht kein ernsthaftes Interesse, weder an einem Waffenstillstand noch an Friedensverhandlungen.
Und dies jetzt wirklich zum Schluss. Zu diesem Komplex gehören ja auch weitere Fragen zu anderen Sichtweisen als der Ihren. Herr Bühler, Patrick Frank aus Hausen, Oberfranken, hat uns beispielsweise ein paar Gedanken geschrieben zu Vorschlägen, wie sie auch immer wieder von Sarah Wagenknecht geäußert werden. Ich glaube, wir haben speziell dazu noch nie wirklich gesprochen. Sie, Herr Bühler, die sehen ja die Forderungen nach Verhandlungen sehr skeptisch, sprechen auch immer von Kapitulation der Ukraine. Wir haben es auch heute wieder gehört. Wagenknecht und andere schlagen vor, einen Waffenstillstand erreichen. Also zum Beispiel, indem man den Russen anbieten würde, keine oder erstmal keine weiteren westlichen Waffen zu liefern. Und im Gegenzug bringt man die Russen dazu, dass sie mit ihrem Feldzug aufhören. Und dann soll unter internationaler Aufsicht mit entsprechenden Regeln, die sollen die Menschen in den besetzten Gebieten entscheiden, ob sie zur Ukraine gehören wollen oder nicht. Und hierbei versteht sie sich ja von selbst, dass mit Menschen dann alle gemeint sind, die bis zum russischen Überfall dort gelebt haben. Finden Sie das unvernünftig?
Also zunächst sehe ich Forderungen nach Verhandlungen nicht skeptisch. Das kommt aber immer mal auf den Inhalt an, wie also der Vorschlag dann ausgestaltet ist. Und wenn ich auf den Vorschlag schaue, den Sie gerade vorgelesen haben, dass man den Russen anbietet, keine oder erstmal keine weiteren Waffen zu liefern und im Gegenzug könnten die Russen mit ihrem Feldzug aufhören. Diese Eingangsthese ist falsch aus meiner Sicht. Die Russen werden mit ihrem Feldzug nicht aufhören. Sie werden sich über das temporäre Angebot bedanken und weitermachen. Die vom Parteifreund von Frau Wagenknecht, Herrn Michael von Schulenburg, antizipierte Großmütigkeit Putin, Sie haben letzte Woche darüber gesprochen, das ist gefährlich naiv, das zu glauben, dass Putin nur ein Stück weit großmütig ist. Und was machen wir in so einem Fall mit der Ukraine bei diesem Vorschlag? Wo bleibt die Glaubwürdigkeit des Westens? Wie geht es weiter mit der Rechtsstaatlichkeit auf der Welt? Jeder, der Atomwaffen besitzt, darf dann seinen Nachbarstaat überfallen und sich das nehmen, was er möchte. Na, dann kann man schon voraussehen, wie viele Staaten plötzlich Atomwaffen besitzen wollen, um genau das zu tun. Und andere, um genau das zu verhindern. Und das wird unsere Welt nicht sicherer machen.
Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, nächste Folge dieses Podcasts dann am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.